Es ist Samstag, der 4. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns so umtreibt, was ist aufgelaufen in dieser Woche, was musste unbedingt noch besprochen werden, was erregt uns, was überrascht uns, was macht uns womöglich wütend. Und weil so viel Emotion im Raum ist, konnte ich es bei einem Gast gar nicht belassen, sondern ich habe Dira 2 zu Gast. Sie sind derzeit wahrscheinlich die, kann man ja sagen, die lustigsten Menschen des Internets. Meine Frau, die alle Memes im Internet kennt, studiert und verinnerlicht hat, findet sie genuin witzig und kann sich sehr über sie amüsieren. Das ist im Grunde genommen schon eine Art Prädikat. Das ist quasi wie das Meme-Feuilleton, das einen lobenden Artikel schreibt. Darüber hinaus sind sie, natürlich, sie sind zwei weiße Männer, Podcaster. Dudes heißt ihr Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Niklas und David, herzlich willkommen.
Wahnsinn.
Vielen Dank.
Das hätten wir jetzt, also ich glaube, wir kopieren das raus, das ist unser neuer Pressetext. Ganz ehrlich, das war eine astreine Aufzählung von tollen Dingen. Das sieht sehr schön aus auf der Visite, oder? Quasi.
Also erstmal vielen lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Wir waren ja letztens schon bei dir auf deiner Show,
was sehr toll war. War toll, ja. Das war schön.
Im Savoy-Theater in Düsseldorf. Und wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen von den Leuten. Das ist ja immer so ein bisschen aufregend, wenn man auf eine Show von jemand anderem kommt.
Ja.
Man hat ein fremdes Publikum und man kommt raus und man guckt in einige Gesichter und die denken sich, warum?
Ja.
Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Ja. Wurden dann sehr herzlich empfangen. Ich hoffe, wir werden heute auch herzlich empfangen von deinen HörerInnen.
Da gehe ich fest von aus, ja.
Ja. Und wir freuen uns sehr drauf. Und ich finde es mega witzig tatsächlich, weil wir hören ja zwischendurch auch deinen Podcast auf jeden Fall. Wir starten mit dir auch den Tag. Und jetzt zu hören, wie du diesen Podcast ansprichst hier live und fahren, ist interessant.
Where the magic happens, ne? Aber die totale Selbstentzauberung im Grunde genommen schon in dem Moment, wo ich da sitze, ne? In Unterhose,
mit Plauze. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Oberkörper frei machst. Das wundert mich.
Doch, es ist, die Gerüchte stimmen. Es ist genau das.
Wahnsinn.
Was die Leute sagen, es ist wahr. Ja, naja, doch, das ist schon so. David, wie geht's dir gerade? Du bist ja sehr allergieaffin.
Ganz genau, wir haben schon auf der Bühne in Düsseldorf drüber gesprochen. Ich bin ja so ein bisschen ein wissenschaftliches Wunder, würde man schon sagen, dass ich auf alles immer wieder mal schlecht, aber sehr deutlich reagiere.
Ja.
Und heute waren wir bei einem Videodreh, über den wir nicht allzu viel reden dürfen.
Dürfen wir sagen, für welche Sendung es war?
Dürfen wir das sagen?
Ja, das dürfen wir sagen. Ja, das
ist wahrscheinlich schon raus, oder?
Ja, ja.
Es ist für Studio Schmidt.
Genau.
Ein Beitrag, der kommende Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche am Donnerstag rauskommen wird.
Ja.
Wir haben uns da in die Natur begeben. Was genau wir dort gemacht haben, kann ich natürlich noch nicht verraten. Aber
offensichtlich, Davids Gesicht schreit einen an, dass es irgendwas mit Pferden gewesen
ist. Ja, ich dachte, die Affenpocken. Das ist ja jetzt wirklich, weil du bist ja tatsächlich, wie ich gerade sagte, allergieaffin. Ich will sagen, du ziehst jede Krankheit an, also meistens Allergien. Insofern machst du dir große Sorgen um die Affenpocken. Ist es etwas, wo du sagst, das ist jetzt auf dem Markt und du bist ja Early Adopter, was das angeht, oder betrifft es wirklich nur Allergien?
Es könnte eine gute Marktstudie sein. Also wenn ich spätestens dann reagiere, dann sollten sich andere Leute davon auch quasi schützen.
Ja.
Ich glaube aber, ich werde nicht drauf reagieren. Hoffentlich. Und ich finde, bei Affenpocken ist es immer so ein bisschen, hätten die Affenpocken es tatsächlich wie Corona in aller Munde geschafft, dann wären die Leute wenigstens zu Hause geblieben mit Ausschlag im Genital- und Gesichtsbereich. Geht keiner richtig gerne raus.
Ja, das stimmt.
Deswegen,
wobei man fairerweise sagen muss, wir sind jetzt hier im Savoy Hotel in Köln. Da gelten immer noch mal ganz andere Maßstäbe, was sexuell übertragbare Krankheiten und das gerne rausgehen angeht.
Das ist uns total egal.
Gut, dass du jetzt schon oberkörperfrei da sitzt. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte an dieser Stelle kurz noch sagen, es ist eigentlich nicht sehr lustig, weil heute ist der sogenannte Jahrestag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind. Das ist natürlich per se nicht lustig, was die Vereinten Nationen da 1982 proklamiert haben. Trotzdem stoße ich mich ein bisschen an dem Titel, denn Jahrestag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind, das impliziert ja, dass es Kinder gibt, die also völlig zu Recht zu Aggressionsopfern werden. Und da möchte ich schon gerne mal die Frage stellen, warum? Also, was muss vorfallen?
Damit, also erstmal sollte nichts vorfallen, damit man Gewalt verdient hat.
Ja.
Ich glaube, da kann man sich erstmal drauf.
Schöne Grüße an Will Smith.
Genau, bitte. Großes Thema. Muss man das nochmal aufmachen? Ist es richtig durch?
Haben schon Leute durchgekaut, ja.
Ja.
Nee, bin ich ganz bei dir. Finde ich ein bisschen fehlgeleitet. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Hast du noch ein paar Backgrounds zu diesem, weil du hast gerade gesagt, hau noch mal ein paar Backgrounds dazu
ja,
raus.
In diesem Falle geht es dann tatsächlich um Kriege und bewaffnete Konflikte. Das passt natürlich derzeit sehr, 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 sehr trefflich in unsere Zeit. Trotzdem fand ich die Formulierung, mich erinnert das ein bisschen an einen Artikel, den ich glaube ich irgendwann mal der Bild entnommen habe, meistens steht es ja dort, dass es irgendwie ging, Rentner in Klammern 78 grundlos zusammengeschlagen, wo man dann auch wieder sagt, ja, wann genau?
Ja, gut, da muss man sich schon unterscheiden. Also wäre jetzt zum Beispiel auf das liebste Rasenstück vorm Haus einer ehrlichen deutschen Person getreten, da würde man dann schon sagen, klar, kann man natürlich sauer werden. Also da wird man in Deutschland schon sauer. Ja, in Amerika hält man dann halt eine Knarre, da wird
direkt
dann
runtergeschossen.
Auch mal anders. Genau, ja. Dann wird man direkt runtergeschossen und dann sagt dir noch jemand so, gut. Ne, das sind halt in Amerika, aber in Deutschland, ja, da gibt es natürlich auch Sachen, die Leute einfach wütend machen und da wird dann Gewalt.
Ja, wobei, und das kommt dir als Allergiker vielleicht womöglich sogar entgegen, David, das ist ja so, dass in Deutschland, es gibt ja in Vorgärten kaum noch Gras, das ist ja meistens ja Schotter, ne?
Das Schottergärten. Stimmt, es gibt einen Instagram-Account, Vorgärten des Grauens, glaube ich, heißt
ja,
der.
Ja.
Und der zeigt quasi die ganz schlechten dekorativen Einrichtungen verschiedener Familien oder Personen, die eben ihre Vorgärten bienenunfreundlich gestalten und einfach nur Beton da drauf klotzen. Für mich auch gar nicht mal allzu verkehrt, aber ich wohne in einer Großstadt, deswegen allzu viele Vorgärten gibt es gar nicht.
Das stimmt.
Deswegen
das stimmt. Ich komme ja aus der Provinz, aus Castrop-Rauxel, da gibt es diese Vorgärten noch, aber da habe ich vor Jahren jetzt auch schon die ersten Schottergärten gesehen und es wird ja immer mehr und mehr verboten, also der NABU, der Naturschutzbund, setzt sich durch, weil es unter anderem, du hast ja die Bienen gerade schon erwähnt, für Insekten auch wahnsinnig ungünstig ist, denn wenn alles aus Gröll besteht, sieht ja aus, da kann ja ein Mars Rover landen, ansonsten will da ja niemand hin. Und wenn du dir vorstellst, so eine Biene oder so eine Hummel im Hochsommer landet auf so einem Stein, ist einfach nur pfff. Es würde verdampfen.
Es ist zu heiß.
Es ist zu heiß.
Unterm Radar.
Ist die Begrifflichkeit dessen, was dieser Tage gefeiert wird, das lassen wir jetzt einfach so, denn es geht um Pfingsten. Was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Der Pfingstsonntag. Und das wird euch natürlich auch sehr interessieren. Ihr kommt nicht aus der Gegend, aber ihr lebt in Köln. Pfingsten. Von Griechisch Pentecoste, Hemera. Der 50. Tag bezeichnet das Fest am 50. Tag nach Ostern. Das entspricht dem 10. Tag nach Christi Himmelfahrt. Das Pfingstfest entstand aus dem jüdischen Shavuot. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. Seine theologischen Eckpfeiler sind die Entsendung des Heiligen Geistes, wie sie in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments beschrieben ist, und die offizielle Gründung der Kirche. Das ist also nicht mal eben, wir haben ja immer gedacht, dass Pfingsten ist, das erinnert daran, wie Jesus mit seinen Jüngern damals zum Saufen nach Holland gefahren ist. Dem ist nicht so.
Ich finde es so gut, dass du das sagst, weil tatsächlich Pfingsten, das ist exakt das, was ich mit Pfingsten verbinde. Das war genau das, was wir früher gemacht haben.
Ja.
Da gab es den Ort Nesse.
Ja,
genau.
Bitte.
Ja,
da wart ihr auch?
Ja, na, selbstverständlich.
Aber ihr seid natürlich ein anderer Jahrgang als ich. Ihr seid Jahrgang, was seid ihr, 90 oder so?
Noch ein paar Jahre.
Scheiße, 93 oder so.
93 und 94.
Ja.
Da war man auf dem Pfingsten noch sehr, sehr betrunken. Und Pfingsten steht ja nicht alleine da damit, dass man nicht weiß, also ich finde es gut, dass du uns jetzt vorher nicht gefragt hast, wisst ihr, was man an Pfingsten feiert? Weil ich hätte direkt sagen müssen, auf gar keinen Fall. Und wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass es ja in dem deutschen Kalender so im Jahr sehr, sehr viele von diesen Tretminen-Feiertagen gibt, wo man sich denkt, A, was ist da passiert? B, wenn ich es nie wusste und ich kenne niemanden, der es weiß.
Ja. Fronleichnam, auch so ein Ding. Fronleichnam. Ne?
Ja. Fronleichnam ist diesen Monat wieder. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist.
Ja.
Und ich frage mich so ein bisschen bei diesen Feiertagen, ob das eigentlich, ist das, so wird das jährlich eigentlich nochmal gecheckt, ob Feiertage zum Beispiel noch Aktualität haben oder wird das festgesetzt, dass man sagt, die machen wir jetzt für immer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist, solange wir noch diese christlich geprägte Tradition in Deutschland haben, wird das wohl noch Bestand haben. Die Frage ist halt nur, es wird möglicherweise irgendwann so sein, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Kirchgänger mehr, keine eingetragenen Gläubigen, aber die Feiertage bleiben.
Das ignorieren wir in Deutschland.
Das ignorieren wir natürlich.
Die Feiertage macht ihr trotzdem mit.
Ja. Aber da fände ich es cool, wenn wir irgendwelche Unterschriften sammeln, um neue Feiertage einzurichten.
Na, es gibt ja in Berlin den Frauentag, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ich hatte es mal präsent, aber wenn ich das Datum jetzt nenne, kriege ich es auch um die Ohren gehauen. Aber in Berlin ist der Frauentag ein eingetragener Feiertag. Und natürlich gibt es auch ein paar Aspiranten, die vielleicht auch an die Stelle von ein, zwei kirchlichen Feiertagen treten könnten. Wäre ja nicht verkehrt. Was wäre da so ein spontaner Vorschlag, David?
Ich würde einfach direkt mal ein bisschen einfach die Weihnachtsfeiertage schon im christlichen Ding bleiben, direkt auf Neujahr und dann noch plus 5 Tage
verlängern. Achso, so ein richtig langes
einfach,
Ding.
Dass man sagt, zwischen den Jahren, hört sich so lang an, ja, sind aber nur ein paar Tage, ja, lass doch einfach mal ein bisschen länger einfach das Ganze zelebrieren und ein bisschen länger abschalten.
Oder wenigstens dafür sorgen, dass die Feiertage nicht auf einen ohnehin freien Tag fallen. Ne? Also es gibt ja auch beispielsweise in Australien, das weiß ich, da ist es, also es ist nicht nur in Australien, es gibt in Europa auch ein paar Länder, die das machen. Die sagen, wenn der Feiertag auf einen ohnehin freien Tag, einen Sonntag oder so fällt, dann ist der am nächsten Werktag nachzuholen. Das finde ich ist eine fantastische Grundhaltung.
Kurze Frage allgemein zu den Feiertagen, an denen wir dann tatsächlich frei haben. Das hinterfragen wir natürlich nicht, weil wir freuen uns alle, dass wir da frei haben.
Selbstverständlich.
Aber kommt das daher, dass man, also aus welchem Grund haben wir an einem Feiertag tatsächlich frei? Also aus welchem Grund wird im christlichen Glauben und hier in Deutschland gesagt, an dem Tag sollt ihr nicht arbeiten? Ja. Geht es darum, dass man wahrscheinlich von früher gesagt hat, so heute geht ihr an alle mal in die Kirche?
Und ja, klar, natürlich.
Also exakt. Ignorieren wir im Prinzip, dass es aber heute niemand mehr macht an dem Tag.
Ja, richtig.
Also
ja,
ihr dürft da trotzdem frei machen.
Genau.
Aber ich glaube immer noch, dass die Kirche sich diese Tage nicht jetzt vom Datum her strategisch ausgesucht hat, sondern eben die Leute wiederum dann in die Kirche gelockt hat, von wegen so, hört mal auf zu arbeiten, alles Geld, was ihr erarbeitet habt, gebt ihr jetzt schön in der Kirche wieder aus, kommt mal alle wieder rein.
Der gibt ihr in der Kirche so aus. Du meinst, wenn der Klingelbeutel.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, so viele, also ich kenne jetzt zwar mich ganz gut mit Kirche aus, ja, ne, weil da komme ich ja, also ich komme ja aus Kevela, Wallfahrtsort an der holländischen Grenze. Das ist ja der Center of Jesus Christ quasi. Mhm. Und es gibt tatsächlich in der Kirche selber gar nicht so viele Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Also du kannst tatsächlich eine sündhaft teuer in diesem Sinne, hervorragend eingesetzt, eine Kerze kaufen. Die kannst du kaufen, um die anzumachen.
Ist richtig. Ja. Dann wird es aber auch schon dünn, ne?
Es sind halt diese winzig versteckten Ablassbriefe, die du kaufen kannst. Die sind aber nicht mehr so, die kriegst du halt nicht mehr so in Papierform, so von wegen so, well, you
Oder so ein Kirchenfenster als NFT.
Das wäre cool.
Flink Liemann, liebe Grüße an der Stelle.
Da kannst du dich aber...
Orgel-Jingles vielleicht so?
Ja, oder sowas halt, ne?
Kannst dich im Kreis drehen, da kommen die keinen Schritt voran. Ich kann dir sagen, da passiert nichts.
Aber interessant, dass du, ja gut, Kevela ist klar, ne? Das Renesse liegt natürlich dann nicht nur geografisch nahe. Das ist, also wie gesagt, ich komme aus Castrop-Rauxel, bis Renesse waren es so, Autofahrt, naja, knapp 3 Stunden. Die haben sich natürlich immer gelohnt, ist ja völlig klar. Und du bist 94 geboren, das ist also ziemlich exakt die Zeit, in der ich, also während, man muss das wie so eine Kamerafahrt, also während deine Eltern dich so hochhielten wie Simba beim König der Löwen.
Hast du drunter gekotzt.
Ja, hab ich im Grunde drunter gekotzt. Genau so war's.
Mal ganz kurz ab, warum macht man das? Warum fährt man nach Holland?
Ja, das hat jetzt über Pfingsten. Sollen wir uns einen tiefgehenden Grund ausdenken?
Also jetzt muss man dazu sagen, du kommst aus dem Großraum Ingolstadt.
Ja.
Du hast damit natürlich nichts zu tun. Es gibt absolut keinen Holland-Bezug. Wie alle NRWler haben ja einen unglaublichen Holland-Bezug. Ja. Bis heute habe ich einen totalen Softspot dafür. Ist ja klar, dass das jetzt in Bayern jetzt eher nicht der Fall ist. Man hat es dann doch ein bisschen weiter dorthin.
Sehr, sehr viel weiter.
Ja. Aber wo ist man denn dann so von Ingolstadt aus hingekommen? Oder seid ihr einfach da geblieben? Ich meine, die Gegend ist schön, das muss man immer dazu sagen. In NRW, wenn du so aus Castrop-Rauxel kommst, musst du schon mal ein paar Meter fahren. Das ist dann, also Castrop-Rauxel ist schön, aber dass es so richtig schön wird. Dafür musst du schon mal ein paar Meter fahren.
Auch schon dann weiter weg von Castrop-Rauxel. Ja.
Also wenn wir jetzt noch im Kontext trinken sprechen,
bitte,
dann sind natürlich die Ingolstädter unglaublich stolz auf das Niederschreiben des Bieres, also das Reinheitsgebot.
Ja,
das
stimmt, deutschen natürlich, Bieres. Klar.
1516.
Ja.
Im Jahr 2016 wurde das 500-jährigste Jubiläum gefeiert und zu diesem Anlass gab es sogar ein Bierhahn in der Innenstadt von Ingolstadt und der Oberbürgermeister hat den quasi ozapft, wie man es halt so macht in Bayern.
Ja.
Und dann haben viele Leute gedacht, da gibt es jetzt Freibier. So wurde es auch in der Zeitung kommuniziert, allerdings nur ein paar Liter zu festiven Anlässen.
Ach so.
Aber darauf sind wir sehr, sehr stolz und können einfach so in tollen Wäldern, Seen, Gebieten in Bayern trinken.
Das ist der Vorteil.
Die Qualitätskontrolle, die bleibt bei uns. Ihr müsst das Land verlassen zum Saufen.
Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Aber das zählt nicht, wenn man nur 20 Minuten braucht, um das Land zu lassen. Also mit dem Fahrrad, dann zählt es, finde ich, nicht. Also das zählt nicht. Das ist schon noch da.
Die unbequeme Meinung.
Amber Heard und Johnny Depp, toxisches Publikum. Ein Kommentar von Maya Beckers in der Zeit. Johnny Depp hat recht bekommen. Viele feiern das Urteil als Befreiungsschlag männlicher Missbrauchsopfer. Die giftige Prozessbegleitung auf Social Media spricht dagegen. Ja, wieder mal ein sehr guter Text von ihr zu diesem, naja, zu dieser Shitshow, möchte ich mal sagen. Sie schreibt unter anderem, die Jury des Gerichts in Fairfax gab ihm, also Johnny Depp, gestern in allen Klagepunkten recht. Sie sah es als erwiesen an, dass Amber Heard ihn tatsächlich verleumdet hat, als sie 2018 in einem Washington Post Artikel von häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt schrieb und damit, auch ohne Depp explizit zu nennen, auf ihn als Täter verwiesen hatte. Ferner schreibt sie, Heard Und da geht es halt, geht es natürlich jetzt ein bisschen darum, im Grunde genommen, dass sich beide in gewisser Hinsicht nichts gegeben haben. Heard wurde einiger Lügen überführt und hat zugegeben, ihren Mann geschlagen zu haben. Aber wie begeistert viele angesichts eines komplexen Falls und angesichts einer Beziehung, in der zwei Menschen sich offenbar gegenseitig erniedrigt und gequält haben, für die eine Seite Partei ergriffen, das ist ein Eindruck, der bleiben wird. Die Menge an Herzen, die nicht nur im Live-Chat zur Verhandlung einem Mann zuflogen, der bewiesenermaßen darüber fantasierte, seine Frau zu ermorden, bleibt verstörend. Ja, ein Eindruck, dem ich mich anschließen würde, der ich diesen, also Jagoda Marinic, die wunderbare Kolumnistenkollegin, hatte geschrieben, in diesem ganzen Fall ist sie die Gewinnerin, weil sie nämlich von diesem ganzen Scheiß überhaupt nichts mitbekommen hat. Dem würde ich mich grundsätzlich anschließen. Allein ich kann es nicht, da ich was davon mitbekommen habe, wenn auch nicht so viel. Und meistens, wie wir alle vermutlich, über Social Media. Oder habt ihr es live am Fernsehen verfolgt?
Nee. Ich habe davon live überhaupt nichts mitbekommen. Das waren nur Videos und zusammengeschnittene Memes. My dog stepped on a bee und ja, auf einmal super viele Aneinanderreihungen von genau, anderen Filmausschnitten, die sich darauf gereimt haben. Die waren natürlich dann so ein bisschen witzig, aber ich fand es auch sehr, sehr langweilig in der Hinsicht und sehr schade, dass über dieses ernste Thema einfach so viel Klamauk gemacht wurde. Und so wie du es jetzt vorgelesen hast, hätte es eigentlich fast schon eine Rückseite einer DVD sein können.
Ja, das stimmt.
Und hätte das noch länger angehalten, wäre das safe verfilmt worden.
Wird es vermutlich sowieso. Also ich glaube Netflix...
Mit zwei Schauspielern in der Hauptrolle würde passen.
Ja. Ja,
das wäre so krass, Tatsache, wenn sie sich selbst spielen würden. Gott verdammt, das hätte eine Fallhöhe. Eine Frage dazu tatsächlich. Wieso, das habe ich mich nämlich erstmal gefragt, weil das ist ja der Anfang des Ganzen, wie diese Scheiße ins Rollen kam. Wieso wird dieser Gerichtsprozess überhaupt live gestreamt? Ja. Ist das ein gängiges Verfahren in Amerika? Ich weiß, dass es diese Court-Videos gibt, wo dieser sehr berühmte ältere Richter immer irgendwelche... Ja, und der dann immer... Und dann kommt so eine traurige Melodie und dann erzählt er dann irgendwelchen Leuten, was sie besser machen können. Das gibt es. Das ist auch ein Format, wo ich mir auch immer denke, ist das denn echt? Wird das wirklich mitgefilmt in Amerika? Wieso wurde dieser Prozess für jeden einsehbar gestreamt?
Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach gekoppelt an das öffentliche Interesse.
Darf man das?
Ist doch, aber das ist wohl die Bewertungsgrundlage des Ganzen.
Ganz oft gibt es doch Zeichnungen aus Gerichtssälen, weil dort keine Bilder und Presse stattfinden darf und vor Ort sein darf.
Ja.
Also ich habe das bewusst vorher so nie wahrgenommen, dass ein Gerichtsprozess so nach außen getragen wurde. Und ich muss
also
sagen,
O.J. Simpson, ne? Aber wie gesagt, wir reden hier über 1994, das ist dein Geburtsjahr. Und ich glaube, O.J. Simpson, der Fall war 1994. Das war so ein Beispiel, das auch medial extrem begleitet worden ist.
Aber medial extrem begleitet finde ich einen Unterschied zu, man ist mit einer Kamera dabei und streamt das alles live. Naja. Und die Leute bekommen, und das ist halt in der Zeit, in der wir leben und in der Zeit, in der das Internet gerade existiert, das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein Fehler, den Leuten das so in die Hand zu geben und zu gucken, hier ist Content.
Ich glaube, es ist ein Fehler. Im Zusammenhang mit Rechtsprechung, glaube ich, ist es ein Fehler.
Genau, weil es ist eine Eigendynamik, die sich da entwickelt, das ist doch für keine Überraschung, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, oder? Das ganze TikTok, also Instagram voll ist und so, das hätte man doch im Vorhinein sagen können. Und das ist ein so sensibles Thema und das, was jetzt daraus geworden ist und dass man jetzt auch wieder Grundsatzdiskussionen darüber führt, und jeder wiederum auch wieder mitredet und so, ist halt einfach...
Na, die Reaktionen sind ja auch so erwartbar, ne? Du wusstest halt, wenn welches Urteil auch immer gesprochen werden wird, welche Interessensgruppe, um es mal einigermaßen neutral und sachlich zu formulieren, dann darauf wie reagieren würde. Das ist ja völlig naheliegend, weil es ja während des Prozesses ja auch die ganze Zeit so geschehen ist. Und ich glaube, dass dieser Fall, also... Es ist grundsätzlich sowieso falsch, es zu übertragen, weil es etwas sehr Privates ist, was man auch eigentlich privat behandeln sollte. Andererseits ist es auch schon mal schwierig, wenn es einfach zwei öffentliche Personen sind. Es sind zwei Schauspieler, das heißt, das Performative steht ja auch immer im Fokus des Ganzen. Das kannst du ja gar nicht ausblenden. Es sind zwei Menschen, deren gesamtes Tun in erster Linie immer auf Wirkung abzielt, ob sie das nun wollen oder nicht. Und ich glaube, nur die beiden eignen sich gar nicht, um in irgendeiner Art und Weise repräsentativ für irgendetwas zu sein. Es gibt ja jetzt die sogenannte Man-to-Bewegung, dass Männer sich gegen Verleumdung und den Vorwurf von Missbrauch wehren, was auf dem Papier erstmal völlig okay ist, denn natürlich gibt es auch Vorwürfe, die einfach unhaltbar sind, wie man zumindest das Gericht hat es an dieser Stelle ja partiell auch festgestellt. Ich glaube nur nicht, dass Johnny Depp sich als klassisches Opfer einer toxischen Beziehung eignet, weil er selber halt, wie Maya Beckers ja auch gerade geschrieben hat, auch sich einige Dinge hat zu Schulden kommen lassen, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass eine Frau mit so jemandem auch nicht zusammen sein möchte, zumindest wenn sie sich einen stabilen Partner sucht. Auf der anderen Seite ist Amber Heard auch kein gutes Beispiel für MeToo, weil sie im Zuge des Prozesses auch zu häufig die Unwahrheit gesagt hat und auch Verletzungen, vermeintliche Verletzungen vorgetäuscht, so wie das Gericht festgestellt hat, was wiederum auch bedeutet, dass in Zukunft natürlich Männer sagen können, wenn Frauen vor Gericht sagen, der hat mir etwas angesagt, ja, die lügt genauso wie Amber Heard. Ja. Das heißt, als repräsentative Figuren für einen grundsätzlichen Missstand im Zusammenleben von Männern und Frauen taugen beide nicht. Am Ende sind sie nur Projektionsflächen für die eigenen Anliegen.
Ja. Und man kann es, das stand auch in dem Artikel, man kann es den Leuten quasi nie recht machen.
Ja.
Denn weinst du vor Gericht zum Beispiel etwas zu viel, dann ist es zu dramatisch, dann ist es quasi ein bisschen geschauspielert. Weinst du ein bisschen zu wenig, ist es fast schon eine Antreibungslosigkeit, dass du denkst, ja, mir geht es ja eigentlich auch um nichts.
Genau.
Und dann gibt es verschiedene Faktoren, die das genauso eben runterbrechen, dass man sich denkt, ach, man kann es nicht recht machen.
Exakt.
Aber da nochmal die Frage auf den Livestream zurückzukommen. Da gibt es ja ein paar Leute, die das entscheiden müssen.
Mhm.
Unter anderem Amber Heard und Johnny Depp und ein paar andere Leute, die sagen, das ist eine gute Idee, das zu livestreamen.
Ja. Ja.
Die müssen alle ihr Okay dafür geben.
Mhm. Aber haben sie das?
Haben sie das überhaupt?
Also das hab ich habe mich gefragt, ob die,
weil
in einem Gerichtsprozess, wo erzählt wird, dass du jemandem aufs Bett geschissen hast, willst du, dass das tatsächlich live gestreamt wird und hat diese Person wirklich, das sind halt nur so diese Fragen, die ich mir stelle, wie ist das losgerollt, dieser Ball?
Ja.
Also wurde da, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die gesagt haben, ja klar, streamt das mal live im Internet.
Tja,
ich sehe den Punkt für sie nicht.
Mhm.
Also sehe nicht.
Naja, es hat natürlich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch immer was mit Abspaltung zu tun, dass man die eigenen, ich nenne es mal vorsichtig, Fehlleistungen auch gar nicht mehr sieht in dem Moment, wo man sagt, ja klar, weil du dich ja im Recht wähnst, möglicherweise, je nachdem hast du von dir selber auch ein Bild entworfen, deren tiefere Details du vielleicht gar nicht mehr zu sehen imstande bist, bis dann vor Gericht diese Dinge wieder hervorgeholt werden. Und du hast dann wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, ist okay, und dann ist dieser Bob in der Bahn und dann kannst du es nicht mehr aufhalten. Es geht ja in diesem Prozess, und deshalb nochmal, ne, Schauspieler, Öffentlichkeitsarbeiter, es geht ja in diesem Prozess vorrangig darum, die Deutungshoheit über das eigene öffentliche Bild zurückzuerlangen. Und was das angeht, haben natürlich beide krachend verloren.
Also ich habe eine sehr, sehr große Sorge bei diesem ganzen Ding. Und das ist die, dass ich finde, dass diese ganze Nummer mit diesem, dass das gestreamt wurde, die Leute das genommen haben, als Content gesehen haben, der sehr unterhaltsam für sie war, weil das, was daraus gemacht wurde, war primär sehr lustiger Content. Das wurde halt immer gaggy gemacht mit lustiger Musik unterlegt. Und das hat mir zu gut funktioniert, als dass ich da fast schon wieder so einen Trend drin sehe, dass die Leute jetzt sagen, boah, das war geil, die Nummer ist vorbei, was kommt als nächstes?
Klar.
Und dann kommt der nächste Gerichtsprozess, bei dem irgendwas sehr Pikantes besprochen wird und die Leute sagen, let's go, gibt uns den Livestream,
klar,
so, wir wollen mit dabei sein. Und
das
finde ich, das Internet ist eher schon ein Gerichtshof geworden, der er vielleicht nicht sein sollte an vielen Stellen. So, dass das Internet entscheidet, was ist Recht, was ist Unrecht, wer muss hängen, wer wird mit der Fackel durchs Dorf gejagt.
Ja.
So, finde ich eh schon schwierig. Wenn wir jetzt noch das echte Gericht damit verbinden, finde ich das sehr bedenklich. Und jetzt gerade lachen wir noch alle drüber, weil wir sagen so, ja, diese Johnny Depp hat ins Bett geschissen und so, und das ist alles witzig. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trend. Und ich verstehe es nicht, verstehe nicht genau, wie es gekommen ist. Und ich fand es von Anfang an irgendwie ein super unbehagliches Gefühl, dass man da zugucken konnte.
Naja, und auch wenig, um es jetzt mal so zu sagen, wenn du denn, jetzt mal völlig losgelöst von diesem Fall, wenn du denn tatsächlich Opfer von Missbrauch geworden bist im Rahmen einer Beziehung, unter dieser Vorlage, wie willst du denn allen Ernstes sagen, ich traue mich damit in die Öffentlichkeit zu gehen und mich zu, das ist ja vor Gericht schon schwer genug, aber wenn dann die Öffentlichkeit in gewisser Hinsicht, egal ob es jetzt gestreamt wird oder nacherzählt wird, und du kannst darüber lesen, wer traut sich danach noch zu sagen, ich bin bereit, mit meinem Schicksal an die Öffentlichkeit zu gehen, wissend, was teilweise daraus geschieht. Also das ganze Ding ist halt einfach medial komplett gegen die Wand gefahren worden.
Und ich würde auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise sagen von wegen, ja, das sind halt Personen, die haben sich halt entschieden, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und deshalb nimmt man denen, sag ich mal, so von denen, jetzt, wenn sie vor Gericht stehen, müssen sie sich wundern, wenn alle hingucken.
Mhm.
Dass alle hingucken ist eine Sache, aber dass alle hingucken, live, in einem Stream, und das ist zu viel.
Dass Leute vor den Gerichtssälen warten, ist klar, ja.
Aber
oder in den Rängen von Johnny Depps Gitarrenkonzert nach der ganzen Tour.
Um das abzuschließen, ein letzter Satz. Ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, dass innerhalb dieses Gerichtsgebäudes Leute da sind, die diesen Job verstehen und die wissen, was da passiert. Es braucht nicht, in dem Fall braucht es nicht unbedingt die Leute im Internet, die da mitreden und das mitentscheiden.
Das hat mich überrascht.
Sparen lohnt sich, toller Satz. Studie zeigt, jeder Bürger wirft pro Jahr rund 7.180 Euro zum Fenster raus, das berichtet der Fokus. Deutschlands Privathaushalte verschwenden jährlich rund 596 Milliarden Euro. Das sind pro Bürger und Tag fast 20 Euro. Das ermittelt eine Studie, wo das Geld hingeht und wie sich das ändern lässt. Ja, im Detail zeigt die Studie, ich zitiere den Fokus, dass jeder Bundesbürger pro Stunde rund 83 Cent für vermeidbare Ausgaben verschwendet. Ein nur scheinbarer kleiner Geldbetrag, doch innerhalb von 24 Stunden addiert sich das auf 19,95 Euro. Im Jahr macht das stolze 7.180 Euro für jeden Bürger. Das entspricht fast dem Wert eines Kleinwagens. Und da stellt man sich schon die Frage, was genau wird denn da, also wann, an welcher Stelle verschwendet? Für mich selber, also erkenne ich das natürlich sofort komplett. Ich weiß auch, dass ich unglaublich viel Geld zum Fenster rauswerfe. Die Frage an euch, David, was ist so ein Kostenfaktor, von dem du gar nicht, den du als solchen nicht dringend immer spürst, wo du aber weißt, da geht eine Menge Geld verloren.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt strategisch clever die Frage umdrehen und sagen, Micky, Niklas, jetzt lass du mal wissen, was sind die Sachen?
Ich werf gerne was ein, wenn es
Sachen,
wenn es
ich, ich kann, ja, eigentlich ja, nicht bitte, nee,
also wenn es also nur um schon mal ein erstes Beispiel zu nennen, bei mir sind es zum Beispiel Strafzettel. Also dass ich Strafzettel nicht direkt bezahle, sondern die liegen jetzt bei mir so neben meinem gemütlichen Sessel, dann ist da so ein kleines Tischchen und da liegen die drauf und die behandle ich wie so ein Aktienpaket. Die lasse ich liegen, die klettern im Wert. Nur das Problem ist, also mit der Farbe der Umschläge ändert sich der Wert, aber das kommt mir ja nie zu Passe. Es wird halt einfach immer teurer.
Das mit den Wertpapieren hast du dann offensichtlich nicht so ganz verstanden.
Es sind Wertpapiere, aber halt nur nicht für mich.
Ja. Aber ja, falsch rum. Ja. Die sind umgedreht genau. Quasi. Die laufen genau. Rückwärts, die Dinger.
Das ist schon mal so eine Sache.
Das finde ich aber schön, dass wir dasselbe Hobby haben. Aber das sind auch immer nur so die doofen Strafzettel. Also entweder falsch parken, also Sachen, ja, wofür man keinen Strafzettel bekommen wird, weil man sagt, das ist ja auch noch nicht so richtig kriminell. Ich stand halt immer auf dem falschen Parkplatz.
Genau.
Und auch ein Klassiker, auch sehr gut, da habe ich mich auch sehr dämlich gefühlt, habe ich jetzt schon ein paar von, in einer 30er-Zone so 45 fahren. Wo man so denkt so, ich war so unfassbar langsam. Ja. Ich fühle mich nicht, als wäre ich zu schnell gewesen. Das ist auch auf jeden Fall Dinge, die ich sammle. Ich kann aber zu der allgemeinen Thematik sagen, dass ich glaube, aus einer, dürfen wir uns noch als junge, wir sind noch junge Menschen.
Ihr seid junge Menschen, vor allem, also solange, keine Sorge, solange ich mit am Tisch sitze, seid ihr immer junge Menschen.
Gott sei Dank. Okay, wir sind ja das Sprachrohr der Jugend.
Ja, ne, das seid ihr.
Genau.
Die Kids, ihr seid ja die Kids.
Wir sind die Kids des Internets, genau.
Ja, du hast ja sogar eine Kappe auf.
Ne? Genau, das machen jetzt mal die coolen TikTok-Kids, also von daher. Ich glaube, dass Leute in unserem Alter, aber auch jünger, noch deutlich verschwenderischer werden. Ich sehe mich da auch sehr.
Wirklich? Man geht davon aus, ihr seid doch die Nachhaltigkeitsgeneration oder sind die noch schon nochmal wieder 10 Jahre jünger als
man
ihr?
Man kann trotzdem nachhaltig sein und trotzdem Geld für richtig dumme Sachen rauswerfen. Okay. Ich glaube, das kann man schon noch. Also es geht beides. Man
ich habe ein perfektes Beispiel an der Stelle sogar. Ich habe einen Öko-Stromanbieter, der schickt mir jeden Monat eine Rechnung per Mail zu.
Ja.
Die geht aber blöderweise immer flöten. Mhm. Und dann schickt er aber postalisch einen Brief als Mahnung hinterher und den bezahle ich dann, weil der quasi in meinen Händen liegt und dann weiß ich, okay, und da sind Mahnkosten von 90 Cent oben drauf geschlagen, wo ich mir denke, 90 Cent ist jetzt nicht so viel.
Kommst aber noch nicht so auf die 19,95 Euro am Tag, ne?
Das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite ist das halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ich könnte da wirklich sparen. Ja, aber es sind, wenn man es hochrechnet, noch nicht mal 12 Euro im Jahr.
Aber um diese Gesamtthematik mal abzubilden, also ich aus meiner Warte kann sagen, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, durch alle Sachen, Krieg, Corona und so, das ist halt genau das Ding. Für mich ist das Wort Sparen oder Altersvorsorge und so sehr, sehr abstrakt geworden. Ich habe diese Diskussion mit meinem Vater schon so unfassbar oft geführt, auf einer sehr friedlichen Basis, weil er mir halt einfach sagt so, Junge, und dieses Gespräch hatten wir alle mit unseren Eltern, du musst monatlich Geld zur Seite legen.
Ja,
du musst gucken, wo legst du an? Wo willst du dein Geld horten? Ich verstehe das. Es ist nicht so, dass ich blöd bin und das nicht kapiere. Das kommt wahrscheinlich dann jedes Mal so rüber, weil der denkt, mal, hörst du mir nicht zu? Ja. Wieso legst du dein Geld nicht zur Seite? Für mich ist dieser Gedanke, so weit in die Ferne zu blicken, und ich habe das Gefühl, das war bei unseren Eltern anders, der ist für mich sehr abstrakt geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke nicht so in die nächsten 50 Jahre. Mhm. Ey, ist in den letzten 4 Jahren so viel Scheiße passiert, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ja, die Hälfte meines Gehalts lege ich jetzt aber mal weg, bis ich halt irgendwie 60, 70 bin. Ich finde, das ist ein sehr romantischer Gedanke.
Ja.
Aber es kann halt einfach bis dahin sehr, sehr viel passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, das ist, wir hatten alle Krisen in jeder Zeit.
Ja, aber man muss schon sagen, da hast du natürlich einen sehr richtigen Punkt, dass einfach in den letzten 3 Jahren alleine es so reingerumst ist, ja, dass diese Phase des Vernunftgewinns so viele Krisen reingescheppert sind, dass plötzlich so eine Art Hedonismus Einzug hält. Das ist ja auch der, ich habe ja gestern, jetzt kommt aber wirklich ein klassischer Markus Lanz-Satz, ich habe gestern mit Karl Lauterbach mal darüber gesprochen. Es war halt einfach so, ich habe gestern mit Karl Lauterbach gesprochen, der hat ja dieses Buch geschrieben, wo es um Klimaschutz geht. Also, uns läuft die Zeit weg, also 1,5 Grad zieht, also Pandemie, alles. Aber das Problem ist, dieses Buch kommt natürlich insofern zur Unzeit, also ich wünsche ihm viel Glück, mache ich sowieso, aber jetzt in dieser Situation, 2 Jahre Corona plus Krieg und die Endlichkeit des Lebens, die Unwägbarkeiten, die Unberechenbarkeiten, also alle haben ja jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre zwar auch gelernt, wie die Dinge zusammenhängen, also das, was in Wuhan einer hustet oder sagt immer, die Suppe esse ich, dass im Rest der Welt plötzlich merkst, da wird jetzt alles dicht gemacht, oder im Kreml sitzt einer, der sagt, die Ukraine könnte mir auch gefallen, da fliege ich jetzt mal rüber. Will sagen, dass die Machtlosigkeit des Individuums in dieser Situation bedeutet aber auch, wenn es gerade irgendwie geht, dass viele Leute sagen, ich will mich jetzt mal belohnen. Wer weiß, ob die Lebensversicherung überhaupt ausgezahlt werden kann. Ich hole das Geld vom Konto, ich will es jetzt wissen. Und genau das ist ja ein bisschen Teil dessen, was du ja auch gesagt hast, zu sagen, ich weiß nicht, was in 40 Jahren ist. Ich will überhaupt nicht mehr irgendwie groß was ansparen.
Ich glaub, was man allerdings weiß, sind, wann bestellte Pakete aus dem Internet quasi ankommen, wenn dann wieder quasi der Hedonist einschlägt und sagt, nee, das Technik-Gadget, das kann ich mir schon auf jeden Fall noch gönnen.
Ich glaube, dass der Mensch primär, also aber jetzt nicht gar nicht mal der Mensch als Individuum, sondern die große Masse, die kann sich primär mal auf ein Problem konzentrieren. Ja. So, das ist halt entweder, das ist halt jetzt gerade Krieg vor allen Dingen, der uns sehr, sehr viel Angst gemacht hat. Ich auch persönlich kann sagen, mir ist eine Heidenangst gemacht, macht es wahrscheinlich immer noch, aber Corona war dann ein Thema. Ja. Und vorher weiß ich, dass halt Klimaschutz halt sehr doll ein Thema war, aber dann kam halt Corona und so, und dann war das erstmal so, jetzt aber Klimaschutz tun wir jetzt mal kurz beiseite.
Nach vorne,
ich meine,
geschoben,
ist ja Corona jetzt und so. Und das Ding ist halt, dass ich glaube, auf der einen Seite brauchen wir Dinge, vor denen wir Angst haben. Mhm. Wir sehen uns so ein bisschen danach, dass wir solche Dinge haben. Und weil wir uns so sehr danach sehen, machen wir uns diese Mikroprobleme auf. Und das ist das Internet wieder und Social Media wieder so ein dänisches Ding. Wenn dann jetzt zum Beispiel so ein Finn-Kliman-Ding kommt oder so, ist das aber ein für uns sehr verträgliches Problem, was wir alle gemeinsam beobachten können und alle gemeinsam behandeln können. Es greift mich persönlich jetzt aber nicht so sehr an. Mhm. Und so stürzen wir uns immer in dieses eine Ding halt rein. Und das ist halt zum Beispiel das, weswegen, glaube ich, dieses Thema Klimaschutz gerade wiederum so ein bisschen so in den Hintergrund rückt, weil wir sagen so, ja, ist schon wichtig, klar ist das wichtig, aber da kümmern wir uns später drum so. Ne?
Wenn
es müsste quasi alles super gut und perfekt sein, damit wir wieder richtig Schiss vom Klimawandel bekommen.
Ja, naja, der Klimawandel wird sich ja in gewisser Hinsicht ja dann sowieso irgendwann aufdrängen, wenn es halt richtig reinrumst. Ne? Siehe beispielsweise Ahrtal, um mal in Deutschland zu bleiben. In dem Moment begreifen alle, ach so.
Aber nur kurz.
Ja.
Solange man das Problem sieht und solange da wirklich Wasser im Dorf steht, dann finden wir es alle sehr schlimm. Und dann sagen wir, oh, das ist ja wirklich jetzt akut.
Ja, ja.
Und dann kommt halt das nächste Problem und dann sagen wir, Ahrtal, wisst ihr noch?
Ja, klar. Wer ist jetzt auch fast? Ja.
Das stimmt, aber die Gegenden sind komplett vernichtet.
Genau.
Also da ist richtig viel abgerissen. Ich war letztes Jahr auch dort tatsächlich. Da standen noch einige Dinge. Mhm. Es war furchtbar. Es war ein grausamer Anblick. Ein wirklich wie in einem Kriegsgebiet, alles kaputt. Und jetzt mittlerweile ist halt das Land dort richtig von dem ganzen Heizöl so kaputt, dass da auch nicht mehr wirklich groß viel angebaut werden kann.
Naja.
Tolles Weingebiet, ja.
Ja. Tatsache, stimmt, ja. Und anknüpfend an das Ahrtal hast du, was du ja gerade gesagt hast, Niklas, hast du dann aber wiederum das Lachen von Laschet, was ein sehr einfaches zu behandelndes Bild ist. Darüber kann man sich aufregen. Man hat den Schuldigen klar ausgemacht, ähnlich jetzt, also Finn-Klima ein ganz anderer Fall, aber auch da ist natürlich Gut und Böse, Schuld und Urteil relativ einfach umrissen und da kann man sich klar darauf fokussieren, während andere Themen, gut, jetzt muss man der Fairness halber sagen, der Ukraine-Krieg ist glücklicherweise in Anführungsstrichen insofern für uns gut fassbar, weil Gut und Böse völlig klar sind. Da gibt es andere Regionen in der Welt, da ist das nicht immer so einfach, wer jetzt der Aggressor ist und wann es angefangen hat. Und dann hast du aber zum Beispiel den Klimawandel und den Klimaschutz, der ja dann einfach dazugehört, wo es auch nicht so einfach ist, weil in dem Moment, wo du sagst, ich benutze jetzt keinen Strohhalm mehr oder ich habe mir ein E-Auto gekauft, kommt wieder einer um die Ecke und sagt, ja, Mietchen, aber solange der Chinese nicht mitmacht, braucht man das alles überhaupt nicht machen. So, und dann merkst du schon wieder, ach ja, eigentlich bin ich als Individuum ja auch wirklich ein so kleiner Scheißer. Warum?
Kann ich nichts machen. Ja, ne? Genau, ich kann ja eh nichts machen.
Also, kann
ich
nichts machen.
So, genau. Und das ist immer so, ja, dann kann ich so, denn deshalb, ich brauche das Problem jetzt nicht wirklich angehen, weil ich kann es nicht wirklich machen.
Und um das zu kompensieren, schmeißen wir auch 7.000 Euro aus dem Geld raus.
So, ja. das ist jetzt genau, das war die Kernaussage, die ich treffen
genau,
wollte.
Genau.
Und deshalb bin ich so ein Verschwender. Aber ich lebe so ein geiles Leben, weil ich gebe so viele Sachen für dumme Sachen aus.
Ja.
Das Ding, also beim Ukraine-Krieg ist es zum Beispiel ja auch so, dass, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, wir sehen Probleme in anderen Ländern. Mhm. Wir sehen sie schon. Mhm. Wir finden sie halt schon schlimm.
Ja.
Aber so richtig bedrohlich für uns werden wir ja erst, wenn ein Putin zum Beispiel sagt, Leute, ich könnte hier einen Knopf drücken.
Exakt.
Und dann sind plötzlich alle völlig aus dem Häuschen und explodieren. Und deshalb wird es beim Klimawandel höchstwahrscheinlich auch so laufen. So, ja, oh, den kann man ja noch beobachten. So richtig, also so aktiv
gut,
schlechter
wenn,
geht's mir doch nicht.
Exakt, wenn der Klimawandel so ein Atombomben-Ogu bekommt, dann sagt man, ach
genau.
So.
Wenn das erstmal Wasser durch unsere Straßen fließt, in der wir wohnen.
Und dann willst du aber sofort, dass was passiert.
Und dann wollen wir, dass der eigene Keller voll mit Wasser steht, dann will man, dass was passiert. Und ich glaube, tatsächlich mittlerweile so ist der Mensch halt gestrickt und er kann fast nicht raus aus seiner Haut.
Ich glaube, in den nächsten Jahren könnt ihr nicht nach Holland zum Saufen. Es tut mir sehr leid.
Scheiße, Micky.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Und noch eine sexuelle Orientierung. Sie gehen mit Batman ins Bett. Eine Kolumne aus der Neuen Zürcher Zeitung. Wer sich als fiktosexuell identifiziert, fühlt sich zu fiktiven Figuren hingezogen. Schon wird der Trend aus Japan als Absage an Beziehungsnormen gedeutet. Klar, ist auch weniger anstrengend. Ja, also ich zitiere ja nochmal, sogenannte fiktosexuelle Menschen fühlen sich von fiktiven Charakteren angezogen, sie haben romantische Gefühle und sind durch sie erregt. Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik gibt es einen Eintrag dazu. Fiktosexuelle verlieben sich in der Regel aus denselben Gründen in diese virtuellen Personen, aus denen sich ein Mensch in einen anderen Menschen verliebt, steht da. Naja, zunächst einmal muss man ja vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sagen, die Art und Weise, wie Instagram Präsenzen heutzutage gestaltet sind, da ist die Grenze zum Fiktosexuellen ja auch schon teilweise überschritten. Also wenn man sieht, wie die Personen sich online gerieren, hat das mit der Realität ja auch nicht mehr viel zu tun. Also du verliebst dich dann teilweise ja auch in das Bild einer Person, was mit der Realität, du zeigst völlig zu Recht auf David.
Sehen Sie ihn an, diesen schönen Mann.
Richtig.
Ich bin nicht echt.
Also ich sitze ja diesen beiden, also das muss man der Fairness, also Transparenz-Tweet hätte man gesagt, ich sitze diesen beiden gegenüber, sehen beide hervorragend aus. Sie entsprechen auch dem, was man im Internet sieht. Also kleiner Service jetzt an unsere Hörerschaft. Wir haben es an dieser Stelle mit zwei doch recht authentischen Personen zu tun. Ist ja auch mal ganz schön eigentlich.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, und wie enttäuscht alle wären, wenn sie uns persönlich kennenlernen.
Spiel ich jetzt nicht mit. Dafür bin ich zu großer Fan von euch. Das kann ich leider, ich kann nicht glaubwürdig haten.
Nein, also ich glaube, wir würden tatsächlich bei uns auch sagen, dass wir, glaube ich, keine große Rolle im Internet spielen. Trotzdem habe ich dich gestern Abend noch gefragt, ob du glauben würdest, dass wenn Leute, die dir im Internet folgen, dich im echten Leben treffen würden, ob du glaubst, dass sie enttäuscht wären. Also Leute, die eben wirklich uns ans Hardcore folgen.
Ja,
weiß nicht, dass sie das, was sie von dir im Internet sehen, sei es Bilder, sei es Videos, sei es weiß nicht was, diese fiktive Person, die du ja doch in irgendeiner Weise bist, weil du ja schon eine Wand vor dir aufbaust, ob die Person von dir, wenn sie dich jetzt persönlich eine Stunde sich mit dir an den Tisch setzt, ob sie danach sagen würden, Mensch, das war ja super. Oder ob sie sagen würden, ich meine ja gar nicht so witzig. So.
Ja,
das ist halt so ein bisschen das Ding, das hat natürlich auch was von einer sehr fiktiven Figur. Wäre das bei dir so? Was würdest du denken?
Es gibt, glaube ich, Situationen, da würde ich ja und nein sagen. Ich könnte keine klare Antwort drauf geben, was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist für das Gespräch. Aber auf der einen Seite, wir haben jetzt keine Rolle, die wir im Internet einnehmen, um die zu spielen, um Leute zu bedienen, um einen Humor zu bedienen, um zu sagen, guck mal, das ist unsere Nische, das machen wir. Und sonst sind wir ganz anders, tragen sonst im privaten Leben Perücke oder was auch immer. Sind da schon eigentlich recht echt, aber man hat trotzdem noch normale Momente an einer Supermarktkasse, sag ich mal, in denen man gerne auch mal einfach nur mit der Musik mit sich selbst ist.
Ja.
Und ich glaube, würde mich eine Person auf der Straße ansprechen, und das ist jetzt nicht allzu häufig, aber ich reagiere da sehr verdutzt, weil ich in meinem eigenen Film und weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und oftmals erkenne ich die Leute auch gar nicht.
Das, genau, wir schwoffen jetzt ein bisschen ab vom, das ist aber auch meine Schuld, vom eigentlichen Thema.
Da kann ich direkt anknüpfen. Dann lass uns direkt wieder dahin zurückkommen. Ich finde das erstmal ein sehr Ja, eine sehr interessante sexuelle
Spielart.
Who are you hurting?
Ja, also who are you hurting, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, who are you hurting? Ich muss sagen, da habe ich ja großen Respekt vor, weil ich mir denken würde, wenn das jetzt tatsächlich so eine sexuelle, also wenn ich jemanden treffen würde, den ich sehr interessant finde, und diese Person würde dem halt sehr nahe sein, dann hätte ich das Problem, dass ein Superheld, da kann ich ja niemals gegen anstinken.
Genau.
Die können ja wirklich alles, die sehen A besser aus, die sind perfekt, die sind makellos und sie haben Superkräfte. Da kannst du ja nicht gegen anstinken. Das ist natürlich ein perfekt gemaltes.
Auf dem Verpartnerungsmarkt, meinst du, kann man da immer nur den kürzeren ziehen?
Da kannst du nur den kürzeren
ziehen.
Wenn
jemand in Bruce Wayne verliebt ist, weil darum geht es. Es geht ja um fiktive Charaktere, in der Regel ja auch gezeichnete Charaktere. Mhm. Das heißt, jetzt natürlich die Frage, gibt es irgendeinen Crush, den ihr habt? Irgendeine gezeichnete Figur, zu der ihr euch auf unschickliche Art und Weise hingezogen gefühlt habt oder es womöglich noch tut? Ich werfe einfach mal was ein, um die Situation ein bisschen aufzulockern.
Bitte.
Im Gedanken daran ist mir aufgefallen, dass Lois Griffin von Family Guy mich ab und zu schon mal angesprochen hat, dass ich das schon sah. So, ich dachte, das ist jetzt also diese, also wie die so da agiert und so. Auf eine gewisse Art und Weise finde ich sie attraktiv.
Ich finde es toll, dass du das sagst, und die Fragestellung habe ich mir auch gerade im Kopf noch ausgedacht quasi. Ich finde diesen Trend, der ist irgendwo bei uns in den Kinderschuhen vielleicht schon verankert gewesen, würde ich jetzt mal von mir einfach so behaupten.
Ja.
Auch obwohl ich diese Sendung nicht oft geguckt habe, weil ich primär Kika gesehen habe und nicht Super RTL, gibt es diese Bugs Bunny Serie mit, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dieser Vogel, Tweety vielleicht?
Ja.
Oder dieses Bugs Bunny nur in weiblich, und diese übersexualisierte Darstellung dieses Hasens hat mich damals schon, ich will jetzt nicht sagen, sexuell erregt, aber es war auf jeden Fall, wo ich mir dachte,
ein unerhörtes Gefühl, von dem du nicht wusstest, also, wo kommt das denn her?
Das sind aber richtig schöne, lange Wimpern.
Du, ich sag dir ganz ehrlich, let's talk business. Also ich habe damals Kim Possible gesehen, und die hat damals Bauch freigetragen.
Ja.
Da ist bei mir aber vom Fernsehen mal ganz kurz mir mein Müsli mit meinen bunten Zuckerflakes mir mal eben über den Schoß
gefallen. Die Cheerios gestapelt, aber da wurde eigentlich so.
Nee, das hatte man ja wohl, also wenn ich mir überlege, wie oft ich mich in meiner Kindheit, / Jugend, und das hat sich durchgezogen, vor allen Dingen in Filmen, innerhalb von einer Viertelstunde in irgendeinen Schauspieler oder einer Schauspielerin tatsächlich verguckt habe. Das passiert bis heute immer noch mit Ryan Gosling. Mit Ryan Gosling, so. Das ist nach wie vor so mein absoluter Man-Crush, wo ich mir immer denke,
tatsächlich,
nochmal. Aber das ist ja auch das Ding, das, was ich von Ryan Gosling kenne, das ist halt diese fiktive.
Und diese Rollen vor allem.
Crazy Stupid Love-Typ. So.
Ja, wenn ich den echt. Toller Film, übrigens. Habe ich letztens nochmal im Flieger gesehen, nach 10 Jahren wieder, super Film.
Unfassbar lustig, super romantisch und.
Still holds up.
Holy fuck, ist der Typ heiß.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn du Ryan Gosling an der Supermarktkasse treffen würdest, du wärst krass enttäuscht sein von ihm.
Und das ist das Ding, von wem ich aber, und das ist glaube ich eher das Ding von
also
dieser sexuellen Gesinnung.
Also es geht schon um gezeichnete Figuren.
Genau.
Ne?
So. Ich sag's dir, Batman. Batman, ich bin voll drin.
Ja.
Ich bin voll drin. Ich hab's geliebt, ich hab's durchgehend geliebt. Der Typ ist einfach, das ist einfach eine Maschine, ein geiler Typ, der hat keine Superkräfte. Er ist so nahbar, oder? Er ist so nahbar. Er haut einfach Verbrechern einfach,
dann hat er auch noch einen Bruch im Leben, weil das macht ihn ja so. Das macht
und
ihn ja.
Er ist reich. Und ich als verschwenderischer Typ, da stehe ich natürlich drauf.
Ja, fantastisch.
Ne?
Ja, der verbrät sogar teilweise nicht 7.000, sondern 15.000.
Oh,
er sagt, was? Ich bin ja Bruce Wayne. Hm. Ich baller sogar 15.000 einfach durch den Ofen. interessant, weil Niki Hassani, meine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, deren First Crush war der Fuchs aus Robin Hood, aus der Disney-Verfilmung.
Ach was.
Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht ihr Intimleben einfach von innen nach außen gestülpt, aber das war der Fuchs von Robin Hood.
Niki, liebe Grüße an dieser Stelle.
Genau, entschuldige bitte, dass du das... Ich soll euch übrigens liebe Grüße von ihr
bitte
bestellen.
Ja, bitte liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück.
Und genau, und was dieser dann durchaus ja sexualisierte Hase, was das angeht, das werden wir in Zukunft übrigens immer weniger erleben, denn bei der neuen Verfilmung jetzt zum Beispiel von Space Jam, da war es ja so, dass es gab ja da auch wieder einen weiblichen Hasen, der eine Trainerin war. Dieses überprononcierte zur Schaustellen primärer und sekundärer, vor allen Dingen weiblicher Geschlechtsmerkmale, wirst du in Zukunft viel weniger sehen. Auch ein Batman, ein Superman, Superhelden und viele andere Figuren werden in dieser Überdimensioniertheit ihrer körperlichen Features in Zukunft viel weniger zu sehen sein, weil das nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, weil man damit ja auch ein falsches Körperbild aufzeigt und auch letzten Endes projiziert auf eine ganze Gesellschaft, beziehungsweise auch die Sexualisierung von Cartoon-Figuren wird in der Form so künftig auch nicht mehr stattfinden. Insofern, Seid also ihr womöglich die aber, letzte Generation, die...
Wir können uns aber schon darauf einigen, dass Batman die Muskeln auch einfach aus beruflichen Gründen wirklich braucht, weil er muss ja wirklich, also er hat keine Superkräfte, er muss ja Leuten auf die Schnauze
richtig,
hauen. So.
Richtig.
Wäre voll scheiße, wenn
wobei
man
ich das mit
würde.
Den Muskeln bei Batman gar nicht so richtig verstanden habe, denn Bruce Wayne ist ja Milliardär, der kann sich natürlich auch einfach so ein Exoskelett umlegen, er hat ja keine Superkräfte in dem Sinne, so wie Clark Kent, sondern der kann sich natürlich so ein Ding umschnallen, also jetzt, also einen Anzug, und sagen, ich habe die Muskeln jetzt halt einfach als
können doch einfach jemand anderen Rüstung. Bezahlen, der den Leuten dann auf die Schnauze haut. Wäre auch
so.
Viel einfacher als Nacht und Nebelaktion.
Meinst du so wie Robert Geis nach einem WM-Triumph so. Einfach so jemandem 50 Euro gibt, der sagt immer, Junge, fahr mal für mich hier mal um den Block rum. Die Jungs haben gewonnen, hob da mal mit deinem Pferd. Ich hab keinen Bock, ich geh rein in der Bude.
Hast du in der Karl Lauterbach-Folge eigentlich einmal ihn parodiert, face to face? Und
ja,
hat er gelacht?
Ja, ja. Also Lachen, also er hat geschmunzelt.
Er hat wirklich in Tränen ist er ausgebrochen. Wenn er geschmunzelt hat, dann war das in Ekstase.
Er ist also Karl Lauterbach ist nicht der Typ, der laut schallend lacht, aber er hat geschmunzelt und er hat ja wirklich Humor. Also das muss man ihm einfach, und er hat auch ein paar, also Niki ist ja immer davon, ich versuche das jetzt also mal so zu übersetzen, dass das auch, also in der Öffentlichkeit, also sie ist davon überzeugt, er ist insgesamt so nerdig, dass er nicht weiß, in welchen Situationen er komisch ist. Ich bin natürlich genau der gegenteiligen Ansicht, und die Folge mit Karl Lauterbach hat auch das ganz klar belegt, dass er genau weiß, welche Pointen er setzt, als es alleine schon um die Wedding Chapels in Las Vegas ging und Elvis, und ich habe dann gesagt, ja, für Markus Söder wäre das doch vielleicht auch sowas, als Elvis-Imitator irgendwo in Las Vegas, ja, also er müsste sich nicht mal umziehen. Und das ist ja nun, das ist natürlich eine Pointe, das, sowas rutscht denn nicht mal eben so raus.
Wir haben ihn tatsächlich auch so im Flur quasi bei Studio Schmidt mal kennengelernt, und da fand ich ihn auch verblüffend locker und humorvoll,
ja.
Also schau oder an dieser Stelle.
Die gute Tat des Tages.
Für alle, die es interessiert. Heute Abend ist, und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen, das ist ja der absolute Hammer. Wir alle haben drauf gewartet, natürlich. Die Nations League ist heute Abend, immerhin nur mit einem Klassiker. Italien, Deutschland, 20.45 Uhr. Wie viele Leute hast du eingeladen, David, sich das anzusehen?
Also ganze zwei. Wahrscheinlich.
Okay,
meine Freundin und ich, aber ja. Werden recht schnell bei Stranger Things rumschalten wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Und ich werde nicht mehr eingeladen, weil jeder weiß, wenn man mich bei einem Fußball-Event einlädt, dann wird es für alle einfach nicht cool. Also
weil du keine Ahnung hast oder weil du zu viel Ahnung hast?
Also ich schimpfe mich natürlich, dass ich zu viel Ahnung habe. Relativ schnell wird klar, er hat absolut gar keine Ahnung. Und ihm reicht es auch nicht, dass er keine Ahnung hat, sondern er möchte auch nach außen tragen, dass jetzt bestenfalls alle anderen, die in der Runde sind, auch keinen Spaß mehr haben am Event. Deshalb werde ich wirklich nicht mehr eingeladen.
Explizit ausgeladen.
Ich wurde wirklich, wird explizit ausgeladen, weil es gab eine Zeit, wo ich höflicherweise so von wegen so, komm doch rum, wir sind, ich meine, du kannst von deinem Fenster, kannst du quasi das Lokal sehen, wo Fußball läuft, aber die Leute sind froh, wenn ich nicht komme, und ich habe mich damit abgefunden, das war auch mein Ziel, ich bin da total raus.
Wenn die Leute sich jetzt untereinander einladen zum Fußball schauen, fragen sie sich wiederum, kommt aber Niklas nicht, oder? Weil sonst wird es wieder richtig lame.
Unsicheres Hin und Her gucke. Mein Opa war auch so, mein Opa konnte alles. Das Einzige, wovon er wirklich kann, der konnte wirklich alles. Der hat eine Firma gegründet, der hat zwei Häuser mit seiner Händekraft gebaut, die Steine persönlich geschleppt, der konnte Autos reparieren, der konnte alles. Das Einzige, wovon er wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, war Fußball. Und mein Bruder schildert immer noch die Situation, dass sie abends Fußball geguckt haben, Länderspiel Deutschland, Österreich, also Deutschland in Weiß, Österreich in Rot, und Deutschland führte schon 3-0. Und mein Opa so in die Stille hinein saß er immer: Die Roten, du, die spielen ja mit den Weißen Katz und Maus. Und wirklich, also keine Ahnung von nichts.
Und so, das ja, fühle ich sehr.
Sympathisch.
Das fühle ich sehr.
Sympathisch. Alex, geh du noch in meine Küche und hol noch mal so Käsewürfel. wir haben ja wirklich alle hier genug. Ja, ansonsten, die Saison ist vorbei. Das Champions League-Finale ist durch. Europa League, Nations League. Es interessiert einfach keine Sau.
Ist kein gutes Jahr für Fußball. Vor allem mit der kommenden WM in Katar.
Naja, also sag mal so, halb, ne? Ich finde, es war ein gutes Jahr für Fußball aus dem Mittelbauch der Bundesliga, sprich Eintracht Frankfurt im Europa League-Finale. Und dann das Ding auch geholt, das war geil. Ein paar Sachen haben auch irgendwie Spaß gemacht, so der Nichtabstieg der Bochumer, aber alles irgendwie, auch von mir aus, auch das hier hat dann nicht abgegeben, whatever. Nur da, wo so, genau das, was du sagst, so das große, ich meine, wir haben genau das, was du sagst, wir haben WM-Jahr und keiner fühlt sich danach. Das wäre jetzt die Zeit. Im letzten Jahr um diese Zeit habe ich in der ARD mit Esther Sedlacek, liebe Grüße, die EM nachmoderiert, immer nach den Spielen. Und das war natürlich fantastisch. Jetzt gerade, jetzt so Mitte Juni, keiner Klar, keiner ist in WM-Laune, weil der Scheiß natürlich erst im November losgeht und dann auch noch in Katar.
Was ist dann deine Fernsehempfehlung anstatt des Fußballspiels?
Naja, ich bin schon sehr dafür, sich die Frauenfußball-EM anzusehen. Denn das ist taktisch mit dem Männerfußball vergleichbar. Da wird toller Fußball geboten. Es wird in der Praxis so nicht einzulösen sein, aber in einer besseren Welt würden halt einfach alle sich die Frauenfußball-WM angucken, wären begeistert und würden sich den Scheiß im Winter schenken. Es wird nicht so kommen, aber die letzten Turniere der Frauen, wenn man die sich interessiert angesehen hat, da hat man fantastischen Fußball zu sehen bekommen, der ja auch immer besser wird. Also je mehr Unterstützung er auf der organisatorischen Ebene bekommt, desto besser wird es natürlich auch noch, sich das Ganze anzusehen, weil die Förderung des Ganzen hinkt ja nun auch ein bisschen hinterher. Aber mittlerweile, worüber reden wir? Seit über 20 Jahren wird da hervorragender Fußball gespielt und das sind geile Spiele. Also das wäre ja schon mal etwas, wenn man den Sommer nicht fußballfrei bleiben möchte und vielleicht sagt, weißt du was, im Winter, aber was rede ich? Ich werde es mir im Winter natürlich selbstverständlich angucken.
Ist also euch beide kann ich beruhigen, egal zu welchem Fußball-Happening ihr mich einladet. Bei euch komme ich natürlich gerne vorbei, bringe euch die Käsestückchen.
Fantastisch.
Bringe ich euch, bin da sehr gut.
Da können wir uns auch verständigen.
Die unbequeme Meinung.
Kein Herz für Homeoffice, Musk. Wer nicht ins Büro kommt, muss gehen. Das zitiert NTV. Auch wenn die Corona-Zahlen in Kalifornien wieder steigen, ist die Pandemie für Elon Musk wohl beendet und damit auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Wer bei Tesla und SpaceX nicht ins Büro kommt, kann sich laut Musk einen neuen Job suchen. Zitat Musk, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen. Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat. Das haben zwei Tesla-Insider dann nochmal bestätigt, dass diese E-Mail tatsächlich rumgegangen ist. Offiziell hat ja keiner reagiert. Elon Musk, der Visionär, dieser Pionier in so vielen Fragen und dieser flamboyante Freigeist ist an dieser Stelle von Wolfgang Grupp, aber was die Unternehmensphilosophie angeht, auch nicht wirklich zu unterscheiden. Das hat der ein oder andere Musk-Jünger und Jüngerin dann doch mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass das Homeoffice von ihm nicht so geschätzt wird wie von vielen anderen, die als CEOs das mittlerweile fest implementiert haben. Ich glaube, bei Apple oder so ist es auch festgeschrieben.
Ja, oder die Vier-Tageswoche, dass man einfach ein bisschen weniger arbeitet, sogar weniger vor Ort ist. Und
das hat aber auch ein bisschen damit zu tun übrigens, das ist nicht nur die reine Benevolenz, sondern auch einfach, weil du gar keine Leute mehr kriegst nach Corona.
Das ist natürlich dann eine glückliche Ausgangslage, also gut umschifft. Ich finde es schade, gut, wenn man jetzt natürlich über die SpaceX-Astronauten selbst redet und die kommen nicht zur Arbeit, dann ist es natürlich etwas schwierig, dann eine Marslandung zu generieren. Auf der anderen Seite, was anderes, glaube ich, habe ich von dem Typen jetzt, glaube ich, auch nicht erwartet.
Und das ist es. Es ist doch einfach nur distracting, oder? Ich habe mittlerweile das Gefühl, der macht so komische Sachen, die nicht zusammenpassen, um die Leute mittlerweile komplett aus dem Konzept zu bringen. Als würde ein größerer Plan dahinter stehen.
Als der große Disruptor, der einfach nur, also ich meine, genau, also man hat natürlich immer so das Gefühl, er lässt, wie man so schön sagt, die Puppen tanzen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Kauf, dem vermeintlichen Kauf von Twitter, diverse öffentliche Äußerungen und Tweets. Mir fehlt, auch da wieder gerne Tijan Sila zitiert, meine Empörungsdrüsen sind ausgetrocknet. Ich kann mich darüber gar nicht aufregen. Warum sollte ich es? Affektiert mich ja zunächst einmal auch nicht. Aber ich nehme mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis, was dann da teilweise gesagt wird. Und in diesem Falle ist es ja auch eher eine interne Mail. Es ist ja nichts, was er getwittert hat. Also scheint es ihm damit ernst zu sein. Und die Frage ist, ist Präsenz mit Effizienz gleichzusetzen?
Da weiß ich nicht, inwiefern die Präsenz für die Automobilindustrie in der Produktionskette noch notwendig ist.
Also wenn du am Band arbeitest, sollte man schon ab und zu mal auftauchen.
Über welche Jobs sprechen wir genau? Also was ist das Tätigkeitsfeld? Sind das Leute, die da tatsächlich jetzt hinterm Computer sitzen oder so? Dann dann reden wir über Homeoffice oder reden wir, wie gesagt, über eine Fließbandarbeit, wo man halt vor Ort sein muss. Das wäre jetzt natürlich in dem Kontext schon nochmal interessant zu wissen. Ansonsten würde man natürlich dazu neigen, das relativ schnell abzutun und zu sagen, das ist schon nicht cool von dem. Ja. Auf der anderen Seite denkt man sich dann auch wieder so, da ist doch wieder irgendwas, aber das ist ja dieser Typ, weiß nicht, was kommt denn als nächstes?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelche Fließbandarbeiter, die mit Robotern ersetzt werden, um jetzt den neuesten Streich in der Herstellungs- Technologie
quasi rauszubringen. Streich ist ein gutes Beispiel, weil es werden ja auch Stellen gestrichen. Er will ja auch ordentlich abbauen. Das heißt, auch da ist er dann doch eher der klassische Unternehmer. Ja, interessant. Die Frage generell, inwieweit ist, ich meine, wir sind alle Freiberufler. Insofern fehlt uns mittlerweile so ein bisschen so der Erfahrungshintergrund. Ich habe zumindest 10 Jahre fest angestellt irgendwo gearbeitet, weiß also auch noch ein bisschen, wie es ist. Ich glaube, diese hybride Lösung ist unterm Strich die beste. Also, glaube ich, auch von den Leuten, die im Homeoffice sind, durchaus auch gewünscht, denn auch die kommen irgendwann nach 2 Jahren Pandemie auch gerne mal wieder raus vor die Tür und sind gerne im Büro. Ich glaube, diese, gehen wir mal von 5 Tagen aus, diese 2-3-Lösung oder 3-2 zu Hause und in der Firma ist, glaube ich, das, was eigentlich alle irgendwie sich wünschen. Ich glaube schon, dass es für einen erfolgreichen Betrieb, was auch immer, hilfreich ist, dass es auch im Haus Begegnungen gibt, dass man diese klassischen Teeküchengespräche hat. Ich glaube, die bewirken wahnsinnig viel. Und zwar egal, ob man im klassischen Kreativberuf tätig ist oder von mir aus auch bei der Versicherung oder so. Also das, was man so, während man an dem Kaffee-Vollautomaten wartet, worüber man sich so unterhält, das ist ja nie, also Zoom-Konferenzen, ich bin sofort, Zoom-Konferenzen sind ja immer wahnsinnig zweckorientiert. Also man trifft sich,
ja,
das Ding geht an und alle sprechen nur über the task at hand. Aber das, was man so als Free Jazz betreibt, während man irgendwie sich auf Flur trifft, eine Kippe raucht, wird ja auch wieder mehr geraucht, wissen wir auch. Oder man halt eben am Vollautomaten steht, worüber da gesprochen wird, das gebiert ja auch so manches, was halt eben nicht zweckorientiert ist. Aber so auf dem Umweg generierst du natürlich ganz viele neue, vor allen Dingen auch entspannte, weil eben nicht zielorientierte Gedanken. Deshalb glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass im Betrieb dann doch auch ab und zu Menschen sich treffen.
Dieses persönliche Treffen hat auch eine ganz andere Wertigkeit. Ich glaube, in den Corona-Zeiten, wo die Zoom-Calls sehr, sehr häufig betrieben wurden, hat sich so eine Zoom-Call-Etikette fast schon etabliert, dass die Leute einfach ein bisschen, nicht jetzt direkt gelangweilt, aber mit weniger Enthusiasmus sich in den Call eingewählt haben, um zu sagen, ja, wer hat irgendwelche Vorschläge, dann wurde es kurz im Plenum diskutiert, dann hat man oben gesehen, dass man irgendwie nur noch 5 Minuten hat. Genau. Dann, wenn es vielleicht noch gereicht hat, hat man direkt das Ganze beendet oder man musste sich nochmal neu einwählen, hat den Zoom-Algorithmus quasi ausgetrickst, sonst hat man ja zahlen müssen.
Ja.
Und dann sagt jeder, jetzt gehen wir nochmal intern ins Brainstorming und machen einen neuen Zoom-Call aus. Und dann bist du in so einem Dauerloop von Zoom-Calls, die absolut nichts führen, weil alle keinen Bock haben. Das finde ich schade.
Also ich glaube, über die Effizienz von Homeoffice kann man sich sehr streiten. Ich bin da auch so, dass ich sage, ich glaube schon, dass die Leute auf jeden Fall deutlich besser arbeiten, wenn man vor Ort ist, aber es ist eine Pandemie, das ist die Situation. Und bei einem Elon Musk, muss ich sagen, wenn man sich mal Interviews von dem angeguckt hat, dann hat er immer, er hat sehr klare Meinungen zu Dingen, die er auch sehr klar kundtut, sehr, sehr schnell. Du sagst ja auch sehr schnell einfach wirklich auch, er kann das ja gar nicht verbergen. Er verdreht die Augen.
Ja.
Guckst so und du denkst dir, okay, du findest es ganz offensichtlich scheiße, aber warte mal ganz kurz, der andere will gerade vielleicht noch was sagen. Und da sehe ich ja fast in dieser Mail, die er da rumgeschickt hat, fast frage ich mich viel eher so, was ist eigentlich deine Meinung zu Corona? Das würde mich in diesem Fall fast interessieren, weil irgendwie kommt das für mich rüber wie eine ganz klare Message.
Ja.
Wenn er so klar sagt, so, Leute, ist zwar Corona, aber kommt mal ins Büro, so sehe ich da eine sehr klare Message.
Er hat ja schon häufiger mehr als durchblitzen lassen, dass er bei diesem Thema da jetzt nicht unbedingt so dem also er ist jetzt nicht deckungsgleich mit Fauci und Co. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher
Deutlichkeit sagen. Er ist kein Corona-Fan.
Er sieht Corona-skeptisch.
Ja. Ja, auch ganz groß dann auch schon die Republikaner groß in den Vordergrund gehoben. Die haben ja natürlich auch wahrscheinlich einen gewissen Wertekompass, den er vielleicht auch vertreten könnte.
Ja, wobei das rührt, glaube ich, weniger der Corona-Politik her, sondern da geht es, glaube ich, grundsätzlich um ein Hadern mit der Art und Weise, wo die Demokraten sich gerade hin entwickeln. Das hat bestimmt auch ganz viel mit Woke-Culture zu tun. Darüber kann man, glaube ich, auch in diversen Teilbereichen diskutieren. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, wenn man allerdings, wie Elon Musk sagt, man wählt jetzt beim nächsten Mal die Republikaner, weil man von vielleicht so von einer gewissen Meinungssturheit der Demokraten enttäuscht ist. Also das kann es jetzt auch nicht sein, vor allem, wenn man weiß, wer demnächst für die Republikaner antreten wird. Weiß ich nicht, ob das jetzt, aber das führt an dieser Stelle zu weit, aber das ist trotzdem eine sehr gute Überleitung zu jemandem, der definitiv nicht die Republikaner wählen wird.
Blattgold.
City on Fire von Don Winslow, Trojanischer Krieg an der Ostküste. Das schreibt die Abendzeitung. Der amerikanische Autor Don Winslow stellt in München mit City on Fire den ersten Teil seiner Abschiedstrilogie vor. Die Schicksalsgöttin steigt aus dem Meer, nur dass sie real ist und es wegen ihr Ärger geben wird, wie meistens mit schönen Frauen. Ja, so in etwa beginnt das aktuelle Buch von Don Winslow, ein Autor, den ich wirklich über alle Maßen schätze. Ich weiß nicht, ob unserer unserer Hörerschaft ist der, glaube ich, schon bekannt. Also Bücher wie Tage der Toten, Das Kartell beispielsweise oder Frankie Machine. Er hat jetzt dieses Buch geschrieben, das ist der Beginn einer Trilogie und es ist tatsächlich so ein bisschen, hat so ein bisschen was von der griechischen Tragödie, hat ein bisschen was von Ilias, nur halt eben im Mobster-Milieu, im Italo- beziehungsweise irisch-amerikanischen Mobster-Milieu Ende der 80er. Ich habe das Buch gelesen und es hat mich eines Besseren belehrt, der ich glaubte, dass ich aufgrund von Smartphones nicht mehr in der Lage bin, mehr als 2 Seiten am Stück bei einem Buch zu lesen. Und da habe ich gemerkt, es hat dann doch auch manchmal noch ein bisschen was mit dem Buch zu tun, was man liest, dass ich zumindest, sagen wir mal, 6-7 Seiten am Stück schaffe, ohne direkt wieder aufs Handy zu gucken, was eine fürchterliche Entwicklung ist, wie ich finde.
Ist es wirklich so bei dir? Also
ich habe also sehr selbstkritisch betrachtet, habe ich schon häufiger festgestellt, dass es mir schwerfällt, viele Seiten am Stück zu lesen, ohne mal eben kurz am Handy rumzufummeln. Dafür gibt es, glaube ich, verhaltenspsychologisch ganz einfache Erklärungen. Bei mir ist es, glaube ich, im Grunde genommen der gelernte Reflex mittlerweile, dass du mit dem Blick auf das Smartphone sofort belohnt wirst. Weil immer, also ich meine, das Buch ist toll, es ist spannend, es ist mitreißend, ich habe es wahnsinnig schnell weggelesen und doch gibt es immer die Situation, dass etwas auf dem Smartphone passiert, was dich ungleich heftiger belohnt fürs Draufschauen. Da kann kein Buch der Welt mithalten, weil natürlich auf jeder Seite in einer vergleichsweise geordneten Aneinanderreihung von Buchstaben ist dann auch mal für einen Moment noch nicht mal zäh oder langweilig wird, aber nicht halb so aufregend wie, was macht denn jetzt gerade Johnny Depp? Die hat ins Bett geschissen. So, das ist, aber das mal nur am Rande, ist Don, jetzt mal zurückkommt, Riesenbogen, ist Don Winslow ein Autor, mit dem ihr in irgendeiner Art und Weise vertraut seid?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nein.
Deshalb habe ich diesen Bogen gemacht.
Dank für die Empfehlung, aber ich muss auch leider ganz offen und ehrlich gestehen, nein, aber du hast es so wunderschön vorgetragen, sodass wir wahrscheinlich noch morgen losrennen werden und uns das natürlich sofort zu Gemüte führen werden.
Ein fantastischer Autor, wirklich so toll. Also dieses speziell diese Art Keller Trilogie, also Tage der Toten, beginnend, das spielt, also wir alle haben wahrscheinlich Narcos gesehen. Mhm. Ja. Alle, die Narcos gesehen haben und das mochten, die müssen sowieso erst recht die Bücher von Don Winslow lesen, weil es im Grunde genommen so eine Art fiktionalisierte Reportagen sind. Das heißt, er hat wahnsinnig viel recherchiert über das Milieu, die Kartellkriege an der Grenze irgendwo da zwischen den USA und Mexiko. Und das, was er da beschreibt, sind im Grunde genommen Reportagen, die er aber so fiktionalisiert hat, dass es einfach sehr, sehr spannende Geschichten und Thriller sind, auch sehr, sehr ernüchternd, wenn man sich vorstellt, was da mit den Menschen passiert, die teilweise aus San Salvador über Mexiko in die Staaten kommen wollen. Tolle Bücher, toll geschrieben, aber mitunter auch ein bisschen deprimierend. Aber große Empfehlung, dieses Buch ist tatsächlich wirklich die Geschichte von 2 Gangs, würde ich mal sagen, italo-amerikanisch und dann irisch-amerikanisch, die lange Zeit eine friedliche Koexistenz hatten, die auch gemeinsam dann schon mal so eine Art Grillparty am Strand gemacht haben. Und da kommt es dann natürlich zu einem Zerwürfnis wegen einer Frau. Und der Rest ist halt einfach ein Buch, das sich so wegliest, dass du sofort das Gefühl hast, das Ding kannst du auch 1:1 verfilmen und hast dann sofort natürlich auch ein paar Figuren im Kopf.
So ein bisschen West Side Story.
Ja, auch das, genau. Also fantastisch, wirklich ganz, ganz toll. Was lest ihr gerade so?
Also deine Tweets,
ja,
auf Platz 1.
Ja, ist richtig.
Nee, ich bin tatsächlich, was das angeht, absolut Gen Z.
Ja.
Ich würde mal der Gen Z ja einfach mal unter behaupten, dass Gen Z ein bisschen lesefaul sei. Ich würde gerne mehr lesen.
Ja.
Ich bin nur leider jetzt kein schlechter Leser, aber ich bin da leider sehr schnell gelangweilt. Ich kann mich sehr schlecht konzentrieren, auf diesen Seiten quasi zu bleiben. Ich bin ein bisschen hibbelig und gerne aktiv, körperlich aktiv.
Ja, ja.
Aber auch mit dem Handy, du hast ganz richtig gesagt, man wird direkt belohnt und mit den Augen, die von links nach rechts schweifen und keine systematische Abfolge haben,
ja,
ist es fast wie ein Spiel. Mhm. Wohingegen beim Lesen das sehr monoton Zeile für Zeile ist und da bin ich leider sehr schnell abgelenkt.
Ja.
Leider.
Es ist leider wirklich so, ne? Also
ich muss leider auch gestehen, ich bin bei Büchern leider gar nicht into it. Ich bin ein sehr filmaffiner Mensch, habe mich da schon immer sehr viel mit befasst. Deshalb, dass auch die ausführende Kunst, die wir dann praktizieren, kommt auch leider aus dieser Richtung. Deshalb.
Na gut, aber ihr macht es ja auch wirklich toll. Also das merkt man ja schon, dass das auch wirklich euer Ding ist. Also wie ihr eure Videos filmt und schneidet, das ist ja schon höchst professionell und auf den Punkt.
Ich finde das schön, dass man in so einer Richtung halt sehr nerdy ist. Also, dass man, also mein Bruder zum Beispiel ist ein wahnsinnig belesener, also ist wahnsinnig, wenn man neben die Wohnung kommt, ist eine gigantische Bücherwand. Mhm. Und das ist nie zu mir rübergeschwappt.
Ja.
Aber mein Bereich ist auch nie zu ihm rübergeschwappt. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir so unterschiedlich sind an dieser Stelle, weil man sich immer was zu erzählen hat.
Ja.
Aber deshalb, ich kann leider keine Buchempfehlung an dieser Stelle aussprechen.
Das ist nicht schlimm. Welche Filmempfehlung ist denn gerade, weil du sagst, bist der filmaffin?
Ja,
ist es Top Gun? Ist es Top Gun?
Ich war im neuen Top Gun und ich war sehr amused. Es war ein toller Actionfilm auf jeden Fall. Absolut nicht tiefgründig. Absolut richtig. Keine krasse Charakterentwicklung. Aber schaut ihn euch an, wenn ihr Bock auf Action-Kino habt. Ansonsten The Arrival, alle Christopher Nolan-Filme sind immer großartig. Natürlich die klassische Taxi Driver, Seven, Fight Club, all diese Klassiker solltet ihr euch zu Gemüte führen. Alle Sachen, die noch nerdiger sind, könnten euch vielleicht langweilen und würde ich nicht als allgemeine Empfehlung in die Runde sprechen, aber die absoluten Klassiker nicht verpassen.
Also wirklich ein paar gute Klassiker genannt, das muss man sagen. Die haben also auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall alle gesessen.
Shots fired in dieser Richtung.
Ja, kann man so sagen. Ja, Maverick, muss ich mir auf jeden Fall noch ansehen.
Du hast noch nicht gesehen?
Nee, mir geht es übrigens wie dir, nehme ich an. Denn ich habe, hinten raus noch das große Geständnis, ich habe Top Gun nie gesehen. Ich habe nie Top Gun gesehen.
Du hast Top Gun nie gesehen?
Ich meine, der Film ist von 86, dass du Jahrgang 94 den Film nicht gesehen hast. Oder dazu
mein Vater hat mir den zu Gemüte geführt, sodass ich sage, Junge, jetzt gucken wir mal Top Gun.
Ja.
Jetzt gucken wir mal einen richtigen Film.
Also erst hat er für dich einen Sparplan gemacht, dann hat er gesagt, jetzt hast du fein, jetzt legst du 10.
So, du jetzt die ersten 5 Euro in die Rente eingezahlt hast, jetzt gucken wir mal Top Gun und hier ist ein Bier. Papa, ich bin jetzt 12. Los.
Dann trinkst du jetzt.
Ja. Das ist interessant. Dann würde ich dir empfehlen. Das ist jetzt ein Problem, weil ich kann dir sagen, tatsächlich der neue Top Gun ist auf jeden Fall besser als der alte.
Ja.
Und jetzt kommt das eben.
Nee, das ist tatsächlich so ein einhelliges Kritikerurteil.
Ja, ist wirklich ein sehr, sehr guter Film geworden. Also ich war sehr überrascht, ich bin mit keinen Erwartungen ins Kino gegangen und hatte wirklich einen richtig, richtig guten Abend.
Mhm.
Und deshalb, den würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man einfach wirklich mal Bock hat auf ein richtig gutes Kinoerlebnis, weil der Tom Cruise, man kann halten von dem Typen, was man will, aber der Typ ist eine absolute Maschine.
Ja, ja.
Der ist wirklich, also was der in den letzten Mission Impossible Filmen gemacht hat.
Wahnsinn, ne?
Und jetzt mit diesem Top Gun Film, der ist ja selber, der hat diesen Jet gelandet. Auf einem Flugzeugträger.
Ja.
Dieser Typ ist wirklich ein absoluter.
Er wollte es wahrscheinlich einfach John Travolta beweisen. Er wollte einfach sagen: Pass mal auf, Travolta, du mit deinen 22 Pilotenlizenzen.
Typ ist ein richtig krasser Pilot. Der fliegt so Stuntflugzeuge und sowas. Alles selber. Es ist komplett irre, wirklich. Also man sollte sich eigentlich in diesen Typen noch mal ein bisschen mehr reinhacken, was der alles macht. Das ist komplett verrückt. Also da gibt es bei YouTube sehr interessante Videos, muss man glaube ich nur eingeben, Tom Cruise Stunt.
Ja.
Und dann kriegt man mal so Sachen, was der schon alles selber gemacht hat.
Selber den Flieger. Ist er der Friedrich Merz Hollywoods, dass er selber seinen
Er ist Flieger? Der Friedrich Merz Hollywood. Wir hatten es schon in Düsseldorf auf der Bühne. Jetzt haben wir sein perfektes Pendant gefunden.
Stimmt.
Wenn man die nebeneinander stellt, man weiß überhaupt nicht genau, wen man attraktiver und cooler findet.
Das ist absolut richtig. Ja, ja, David weiß Bescheid, ne?
Ich muss nachlegen. Ich muss öfter ins Kino gehen, glaube ich.
Ja, ich war aber auch lange nicht. Ich war mit Niki in Licorice Pizza. Das war.
War ich
aber,
noch nicht drin?
Die Kritiken sind wirklich also hymnisch gewesen. Ich finde, es war ein schöner Film, aber eher wie so ein, ich finde, so Schmidti, Thomas Schmidt wird ausrasten, wenn er das hört, wird sagen, Beisenherz, du bist der letzte Dreck, du bist wirklich kulturell, bist du wirklich Nummer 3 und also so ein bisschen ähnlich wie bei Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, man guckt sich das gerne an, es ist wie ein nicht enden wollender Videoclip über eine Zeit, die es nicht mehr gibt, es sah schön aus, es klang gut. Aber es war so, ja, war also eine Story in dem Sinne, es war so ein ganz, war so ein langer Gedanke, der so verfilmt wurde.
Ich habe auch beides über diesen Film gehört. Ich habe beides über diesen Film gehört. Es gab aber immer nur die beiden Extremen. Es gab Leute, die gesagt haben, ich fand ihn furchtbar und habe mich wahnsinnig gelangweilt, überhaupt nicht kapiert, was das sollte.
Ja.
Und es gab Leute, die gesagt haben, es war so fantastisch.
Ja.
Es war so unfassbar fantastisch. Und das finde ich immer schon so ein bisschen so, dann denke ich mir so, okay, das wird ein schwieriger Kinobesuch.
Ja, ja.
Weil ich mir denke, den gucke ich mir vielleicht lieber im Fernsehen an, weil ich weiß, dass ich entweder sau begeistert oder sau enttäuscht sein will. Und da an dieser Stelle noch eine letzte Empfehlung. Wer so ein bisschen auf den gruseligeren Bereich steht, da sind die ganzen Filme von, ja hier, Midsommar und
Ach
Co.
Ach so, Ari Aster.
Unfassbar gut.
Ja,
und diese A24-Produktionen, die da machen und so, das ist wirklich so der neue, würde ich sagen, der neue heiße Scheiß so.
Ja,
weil vor allen Dingen im Bereich Horror und Grusel gibt es ja nicht so viel Gutes. So, ne? Also wir gucken uns ja auch zwischendurch mal so gerne so Sachen an, aber dann
Midsommar Hereditary. Ja.
Hereditary. Hereditary und so. Der ist ja wirklich sehr großartig. Ist aber auch ganz, ganz schlimm. Also wenn ihr sowas anguckt, bitte bereitet euch was vor. Und seid bitte volljährig.
Seid, das wäre auch noch wichtig. Das wäre auch noch gut. In vielerlei Hinsicht immer gut, wenn man sagt, seid bitte volljährig. Viele, viele Künstler haben zuletzt häufiger abends gesagt, tu mir eingefallen, sei bitte volljährig.
Bitte.
Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, Niklas und David. Die Dudes. Meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt, welchen Podcast Sie bitte künftig auch noch abonnieren. Sie haben ja nun gemerkt, dass zwischen Humor und Substanz hier eine ganze Menge los ist. Schauen Sie sich Studio Schmidt an, da sind die beiden auch vertreten, regelmäßig. Und wenn Sie in einem Jahr höchstwahrscheinlich Ihre eigene Fernsehsendung, Ihre eigene Plattform haben, Ihren eigenen Mediendienst, dann erinnern Sie sich daran und sagen, ach guck, siehste, ich habe mich schon gehört damals, als Sie noch nicht... Als David noch ganz normal an der Supermarktkasse stand und nicht irgendwie es
komplett ausrastet,
alle ausgeflippt sind. Ne?
Ja. Micky, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, das machen wir wieder. Macht's
sehr
gut.
Gern. Sehr
bis
gerne.
Bis denn.
Ciao, ciao.
Cheers.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.